Unser Leben ist dabei, sich radikal zu verändern. Fast überall macht die Technik rasante Fortschritte. Zugleich schwinden die Ressourcen unseres Planeten. Wir können so nicht weitermachen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns verändern. Das ist anstrengend. Aber auch aufregend, anregend, ein Abenteuer. Mit dem Zukunftsorte-Podcast wollen wir Lust machen auf Innovation und Transformation. In Staffel 1 des Zukunftsorte-Podcasts geht es um eines der größten Transformationsthemen unserer Zeit, die Energiewende. Industrie, Verkehr, Bauwesen, Handwerk oder einfach der eigene Haushalt. Alle Lebensbereiche sind dabei, von fossilen auf erneuerbare Energien umzustellen. Wie geht das? Das besprechen wir mit prominenten Interviewpartnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien. Zukunftsorte, der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Jeden Dienstag neu. Folgt jetzt dem Zukunftsorte-Podcast, um keine Episode zu verpassen.
Also ich glaube, das liegt an uns. Ne? Wir sind alle Menschen, wir sind irgendwie Gewohnheitstiere. Wir merken jedes Jahr an Silvester oder dann in den Wochen danach, wie schwer es uns fällt, Verhalten zu verändern. Und das gilt sowohl für die Konsumierenden als auch für die Mitarbeitenden in den Gastronomiebetrieben. Ja, also das heißt, obwohl es diese Angebotspflicht gibt, also die Gastronomie das vorhalten muss, das auch gleich prominent präsentieren muss wie Einweg, ist es trotzdem so, in den täglichen Abläufen gibt es halt Routinen, wo die Mitarbeitenden halt eben zum Einwegbecher greifen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist schon eine echte Herausforderung, das Stück für Stück zu ändern.
Ja, herzlich willkommen in unserem Food Waste Podcast Teller statt Tonne. Justus, du arbeitest ja eigentlich sehr häufig im Büro. Wie läuft denn eigentlich deine Mittagspause ab? Was gibt es da zu essen? Holst du dir da schon mal was to go?
Genau, also ich esse eigentlich immer im Büro und am liebsten esse ich tatsächlich Sushi. Manchmal muss es schnell gehen und dann gehe ich auch zum Bäcker und hole mir ein belegtes Brötchen. Und wenn es richtig schnell gehen muss, dann muss auch ein Kaffee reichen als Mittagspause.
Ja, perfekt, dass wir heute dann genau einen Gast im Podcast haben, der sich mit nachhaltigen Mehrwegalternativen bestens auskennt und uns diese heute auch vorstellen wird. Und zwar haben wir Tim Breker von Vital zu Besuch. Herzlich willkommen, Tim.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier sein zu dürfen.
Ja, uns freut es auch sehr, dass du bei uns Gast im Podcast bist, lieber Tim. Und ich stelle dich einmal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor. Tim ist Mitgründer und Geschäftsführer von Vital, einem Startup aus Köln, und ihr bietet eine digitale, pfandfreie Mehrweglösung für Essen und Getränke an, um so Verpackungsmüll zu reduzieren.
Ganz genau.
Würdest du dazu zustimmen, Tim? Haben wir das ganz gut zusammengefasst?
Yes, das ist sehr gut zusammengefasst und das ist auch, glaube ich, so wie, wenn man Vital kennt, wie man uns dann auch sozusagen schon kennengelernt hat. Das, was vielleicht für insbesondere, sage ich mal, andere Betriebe oder Leute aus der Geschäftswelt noch spannend ist, ist das, was im Grunde dieses Mehrwegsystem im offenen System, also bei Gastronomien und in Kantinen, antreibt, ist unsere Vital Tech Plattform. Also wir verstehen uns eigentlich als Software Company und diese Vital Tech Plattform, die eben das individuelle Verfolgen von Behältnissen, von Mehrwegbehältnissen ermöglicht, das bringen wir genauso auch auf Veranstaltungen, bei Konzerten, Festivals, in Fußballstadien etc. zur Anwendung, um eben auch dort Mehrweg als Standard zu etablieren und Einwegverpackungsmüll einzusparen.
Das hört sich spannend an. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, Vital zu gründen? Also auf diese Tech-Plattform müssen wir, glaube ich, gleich nochmal im Detail weiter eingehen. Aber fangen wir nochmal vorne an. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Vital zu gründen? Du bist ja einer der Ursprungsgründer. Und ja, wer war dein Gründerteam und wie ist das Ganze entstanden?
Ja, also vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe das Privileg gehabt, zur Schulzeit mit einem Stipendium ins Ausland zu gehen. Und mein Gastvater war Serienunternehmer. Und von ihm habe ich überhaupt erstmal Unternehmertum kennengelernt und vor allem auch sozusagen gesehen, dass es ein wunderbares Werkzeug ist, das man nutzen kann, wenn man Veränderungen in die Welt bringen will. Und das ist das, was mich irgendwie seitdem begleitet und wo ich auch so ein Stück weit meine Karriere danach ausgerichtet habe. Vital ist für mich die zweite Gründung. Ich habe 2011 schon mal gegründet und habe ein Franchise-Netzwerk für Schulkioske betrieben. Das heißt, ich habe Schulen geholfen, gemeinsam mit ihren 9- und 10-Klässlern einen schülerbetriebenen Schulkiosk zu führen und so Unternehmertum und Wirtschaft in die Schule zu bringen und gleichzeitig die Jugendlichen auf den Beruf vorzubereiten. Und dann habe ich nach meiner Promotion bei BCG gearbeitet und habe dort meine Mitgründer kennengelernt. Und da ging es eben auch viel um das Thema Kreislaufwirtschaft und wann sind eigentlich zirkuläre Wertschöpfungsketten effizienter oder besser als lineare. Und so sind wir sozusagen auf das Thema gestoßen. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich bei BCG auch häufig, wie du, am Schreibtisch viel gegessen. Ja? Das heißt, entweder Mitnahme- oder Lieferessen konsumiert. Und wenn man dann schaut, wie viel Verpackungsmüll im Büromülleimer landet, ja, meistens passt das da gar nicht alles rein, wenn man mit einem kleinen Team im Teamraum sitzt. Und das war dann für uns sozusagen ja, Anstoß zu sagen, was ist mit Ready-to-Consume Food and Drink? Packaging, das ist doch wahrscheinlich eines der Bereiche, wo die Kreislaufwirtschaft, wo Mehrweg besonders gut funktionieren muss und dementsprechend auch als erstes Fuß fasst. Und ich glaube, wenn man jetzt auf die letzten 4 Jahre guckt, dann hat sich das auch so bestätigt. Wir haben natürlich noch ganz viel Luft nach oben, also Mehrweg ist noch nicht der Standard, aber wir machen sehr große Fortschritte auf diesem Weg dahin und freuen uns, mit Vital da einen Teil beitragen zu können.
Also was ich ja auch ganz toll an eurem System finde, ist, dass für mich auch die Qualität des Essens tatsächlich zunimmt. Das geht teilweise so weit, dass wir wirklich gucken, wo kriegen wir überhaupt Essen in Mehrwegverpackungen auch angeboten von Restaurants und Gastronomen. Weil wenn man natürlich nur so eine lapprige Plastikverpackung hat oder so eine Styroporpackung, das Essen wird schneller kalt und es schmeckt auch nicht so schön und so eine Vitalbox, die kann man im Grunde so auch auf den Tisch stellen und muss das jetzt irgendwie nicht nochmal umfüllen in andere Behälter.
Absolut, das ist einer der großen Vorteile von Mehrweg und insbesondere auch von Vital. Und die lustige Anekdote dazu ist, dass als wir gestartet haben mit Vital, gab es ja noch keine professionellen Mehrwegbehältnisse in dem Sinne, sondern die Schale, mit der wir gestartet sind, das war eine Schale für den Zuhausgebrauch, ja, also für Privathaushalte, für zu Hause. Und lustigerweise heißt das Modell Circular. Und das heißt Circular, weil die Idee war, du kannst sozusagen, die ist schön genug, um sie auf den Tisch zu stellen, also genau das, was du sagst. Und dann kannst du aber trotzdem mal dein Essen da drin auch einfrieren und dann irgendwie in der Mikrowelle auftauen. Und so ist quasi der gesamte Kreislauf des Essens da irgendwie abgebildet. Und das war dann die Schale, die sich unsere ersten Gastronomie-Gesprächspartner, mit denen wir uns dazu unterhalten haben, dann ausgewählt haben und mit der wir dann auch tatsächlich an den Start gegangen sind. Und mittlerweile gibt es ja sozusagen nochmal eine zweite Generation der Schale, wo dann wirklich alle Lernerfahrungen aus dieser ersten Variante, aus unseren Erfahrungen mit der ersten Variante dann eingeflossen sind. Das heißt jetzt, die neuen Vital-Schalen sind nochmal deutlich leichter, besser stapelbar und so weiter und haben eben noch eine Reihe anderer Vorteile. Aber ich bin da ganz bei dir. Essen aus Mehrweg schmeckt deutlich besser und man fühlt sich vor allem auch besser, wenn man eben nicht diesen ganzen Einwegverpackungsmüll auf dem Tisch sieht.
Hm. Wie habt ihr das dann am Anfang gemacht, dass ihr sozusagen die ersten Kunden überzeugt habt, euch einzusetzen? War das schwierig oder ging das relativ einfach?
Es kommt, glaube ich, ganz auf die Betrachtungsweise an. Grundsätzlich war das schon so, dass wir gesagt haben, wir wissen so grob, wo wir hinwollen und was wir machen wollen. Wir wollen aber insbesondere auch den engen Dialog sowohl zu den Konsumierenden als auch zu den Gastronomiebetrieben führen, um zu schauen, wie denn die finale Lösung dann wirklich aussieht. Und da haben wir dann wirklich einfach im Kaufhaus mal eine ganze Reihe an so Lapidar-Tupperdosen in Anführungszeichen gekauft und sind damit in die Gespräche gegangen, in die Gastronomien und haben geschaut, okay, wie sind die Reaktionen, was ist ihnen wichtig? Und so sind wir dann auch bei der Schale gelandet. Und das Thema Mehrweg, das ist natürlich etwas, wo jeder weiß, dass es sozial erwünscht ist. Ja, das heißt, wenn man darauf Leute anspricht, egal ob es jetzt Konsumierende oder Betriebe sind, dann ist die erste Reaktion in der Regel positiv. Und man sagt, ja klar, möchte ich benutzen, kann ich mir vorstellen, ist eine gute Sache. Und dann ist sozusagen der spannende Schritt, wie es dann wirklich funktioniert. So. Und da haben wir dann mit den ersten 5 Gastronomiepartnern rund um den Kölner Mediapark, also einfach da, wo wir eben auch selber Stammkunden waren im Grunde, angefangen, haben die überzeugt, das System einzusetzen und auszuprobieren und uns damit die Möglichkeit zu geben, unsere wichtigsten Hypothesen zu validieren oder eben halt auch zu falsifizieren. Und dann war es so, dass wir am Anfang auch unbedingt, sage ich mal, erstmal selber finanzieren wollten. Also wir haben vor allem erstmal eigenes Erspartes investiert, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Kernhypothesen erstmal validieren, bevor wir auch dann mit Investoren sprechen und externes Kapital dazu holen, weil wir einfach eben schon so viel Risiko wie möglich für externe Investoren aus der Geschäftsidee sozusagen rausziehen wollten. Und das heißt, wir mussten uns entscheiden, ob wir entweder eine App für Kunden, also für Konsumierende machen oder eine App für Gastronomiebetriebe. Und haben uns dann tatsächlich dazu entschieden, den ersten Prototypen eben für die Gastronomie zu erstellen. Entwickler damit beauftragt, das zu tun. Und haben uns dann quasi auf der Konsumentenseite eines klassischen irgendwie Lean Startup Tricks wahrscheinlich bedient und haben einfach Stempelkarten aus Karton ausgedruckt und verteilt. Das heißt, die ersten 200 Vital-NutzerInnen, die haben sich persönlich bei uns registriert am iPad, haben uns dann irgendwie ein SEPA-Mandat oder ihr PayPal-Konto gegeben und haben dann eine Stempelkarte bekommen mit einem individuellen QR-Code. Und so konnten wir eben testen, ob man mit der, also ob die Gastronomiebetriebe im Mittagsrush die Zeit haben, einmal die Schale zu scannen und einmal den Kunden zu scannen und somit eben die Ausleihe der Schale oder die kostenlose Ausleihe zu ermöglichen. Und das haben wir gesehen, dass das funktioniert. Wir haben auch gelernt, dass die Menschen bereit sind, uns ihre Zahlungsdaten zu geben, um kostenlos Mehrweg nutzen zu können. Und wir haben auch gesehen, dass diese 14-tägige Rückgabefrist, die man dann hat, bevor man die Schale kauft, dass das gut funktioniert und ausreichend motiviert, dass die Leute eben die Behältnisse zurückbringen und die Gastronomiebetriebe, die auch gut zurücknehmen können, waschen können und eigentlich ohne unseres Zutuns wieder neu ausgeben. Und das ist eben genau das, was wir uns vorgestellt haben und wo wir jetzt sehen, dass auch wenn wir jetzt nicht bei 5 Gastronomiebetrieben sind, sondern bei 7.000, dass diese Rücklaufquote von 99% und die durchschnittliche Rückgabezeit von weniger als 5 Tagen, dass das weiterhin KPIs sind, die wir auch in der breiten Masse erzielen, weil das System eben sehr gut funktioniert.
Aber das heißt, wenn jetzt ein Kunde muss erstmal nichts bezahlen dafür, dass er das System nutzen darf und der Gastronomiebetrieb, wie finanziert ihr euch? Also der Gastronomiebetrieb zahlt dann eine gewisse Gebühr an euch oder wie funktioniert das System dann?
Ganz genau. Also wir monetarisieren die Gastronomie, die sich auch die Einwegverpackungskosten spart, wenn sie Weifel einsetzen. Da gibt es in der Regel eine Einrichtungsgebühr, die vorab fällig wird, um am System teilnehmen zu können. Und dann gibt es eben eine monatliche Gebühr, die sich nach der Anzahl der Benutzungen im Grunde richtet.
Und dann hat der Gastronomiebetrieb eigentlich so ein fixes Repertoire an Mehrwegverpackungen vor Ort, die er dann auch selbstständig immer wieder in den Kreislauf bringt. Also das heißt, es ist nicht so, dass ihr da jedes Mal wieder neu ins Spiel kommt, sondern der hat dann so ein Repertoire, mit dem er arbeiten kann.
Ganz genau. Also dadurch, dass die Rücklaufquote so hoch ist, ist es auch wirklich so, dass man da wenig nachschießen muss, in Anführungszeichen. Wobei das auch immer der Ansatz ist, ganz im Sinne der ökologischen und ökonomischen Effizienz. Wenn man bei uns die Einrichtungsgebühr zahlt und Teil des Systems wird, bekommt man eben so ein Onboarding-Paket mit den ersten Schalen, den ersten Bechern, kommt eben auf die Gastro an. Und damit kann man dann starten. Man bekommt POS-Material, irgendwie Zugang zu Schulungen für die Mitarbeitenden etc. Und das sind insgesamt dann aber vergleichsweise wenige Behälter, weil wir uns dann erstmal anschauen, okay, wie wird das System vor Ort angenommen? Und dann können wir deutschlandweit innerhalb von 2-3 Tagen eben nachliefern bei Bedarf und dann eine größere Menge sozusagen vorhalten. Und dann passieren die Kreisläufe, dann werden unsere Behälter benutzt, ohne dass wir da nochmal irgendwie aktiv werden müssen. Und wenn wenn es da sonst sozusagen nochmal zu Bedarf kommt, kann jeder Partner, jede Partnerin auch ganz bequem über die Partner-App eben digital nachbestellen.
Und auf der Kundenseite oder auf der Konsumentenseite habt ihr inzwischen die Stempelkarte auch durch eine App ersetzt. Das heißt, ich kann jetzt mit meinem Smartphone zum Gastronomen gehen, der scannt kurz meinen Code ein, beziehungsweise läuft es dann auch inzwischen andersrum, dass ich sagen kann, ich habe das jetzt ausgeliehen. Sehe auch Betriebe, die sozusagen in meiner Nähe sind, die Vital anbieten und habe dann auch eine Übersicht, welche Behälter ich vielleicht noch zu Hause habe. Habt ihr da noch, was mich da mal interessieren würde, ich habe jetzt, wenn ich an meine Kühltruhe denke, da auch zwei Boxen von Vital noch drin. Die werden also auch fleißig benutzt, so ist es nicht. Habt ihr Informationen, wie viel dann auch nicht zurückgegeben wird an Dingen oder dann aus dem Kreislauf rausgenommen wird?
Ja, also sozusagen 0,8% der Behälter kommen nicht zurück und werden dann in der Regel verkauft. Und dann ist es auch so, dass ich immer wieder auf Veranstaltungen dann angesprochen werde und im Grunde die Beichte zu hören bekomme, so, ja, ich habe auch eine von euch nicht zurückgebracht, aber ich benutze sie fleißig zu Hause und das ist auch gut so. Und ich glaube, da muss man nicht irgendwie päpstlicher sein als der Papst. Das ist schon genau in Ordnung so. Gleichzeitig, sage ich mal, als Nerd der Effizienz würde ich dann immer zurückmelden, ja, die Auslastung des Behälters ist wahrscheinlich besser bei uns im System als sozusagen bei den Menschen zu Hause. Aber wir alle brauchen ja Tupperdosen mal hier, mal da. Und wie wir eben es hatten, die sind ja auch echt von sehr, sehr hochwertiger Qualität. Das heißt, solange die zu Hause im Einsatz sind, ist ja alles gut, weil wir dann eben nicht die Plastik-Einfrierbeutel benutzen oder ähnliches, sondern eben die Mehrwegschalen.
Jetzt geht es ja bei euch in erster Linie darum, Müll zu vermeiden, aber in zweiter Linie ja irgendwie auch darum, Food Waste zu reduzieren, weil, wie du eben schon gesagt hast, man kann dann zum Beispiel in den Boxen auch Essen einfrieren, wenn man sich jetzt irgendwie zu viel bestellt hat, oder das Essen bleibt überhaupt ja frischer und leckerer. Das heißt, die Leute essen es vielleicht sogar auch eher auf, könnte ich mir vorstellen, als wenn es in so einer Plastikbox kommt oder also in einer nicht wiederverwendbaren Box kommt, in der es dann nicht mehr so gut schmeckt. Wie groß würdest du sagen, ist denn euer Beitrag zum Thema Food Waste Vermeidung? Also siehst du das als relevant an für euer Unternehmen oder ist das wirklich nebensächlich?
Also das ist natürlich was, wo wir, glaube ich, ganz viel Einfluss drauf haben, im positiven Sinne, wo wir aber wenig Daten zu haben oder so. Also wir sind ja sozusagen sehr obsessed eigentlich damit, irgendwie unseren Impact zu messen und auch zu quantifizieren. Und dadurch, dass wir diese digitale Ausleihe haben unserer Behälter und digitale Rückgabe, können wir das eben auch sehr, sehr genau sagen, dass wir seit gestern 9 Millionen Einwegverpackungen vermieden haben. Auf der Food Waste Seite, extrem schwer das zu quantifizieren. Ja? Aber was man ja machen kann, ist, man kann so im Kopf die Use Cases durchgehen, wo wir einen positiven Beitrag dazu leisten, dass sozusagen Food Waste nicht entsteht. Mhm. Ja, und das geht los in den Gastronomiebetrieben, die unsere Partner sind. Wenn man da eben die Portion nicht schafft, sich in Anführungszeichen den Doggy Bag mit nach Hause nehmen möchte, ja, dann tut man das in Mehrweg. Und das da tragen wir sozusagen dazu bei, Food Waste zu vermeiden. Dann, wie wir es gerade hatten, wenn man sich Essen bestellt oder Essen mitgenommen hat, man hat nicht alles geschafft oder dann kam der Termin der nächste doch zu schnell und man muss irgendwie weiter am Nachmittag oder später essen, dann kann man auch da wunderbar sozusagen das in der Vital aufbewahren und braucht auch kein schlechtes Gewissen zu haben, das danach wieder in der Mikrowelle irgendwie aufzuwärmen. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Und
man kann sich auch besser einpacken, ne? Also so eine Plastikbox, die man so kriegt, diese Styropor-Dinger, die kann man sich ja schlecht in die Tasche stecken, da hat man Angst, dass irgendwas ausläuft. Und wenn man jetzt so eine Vital-Box hat, die kann man sich ja auch gut mit nach Hause nehmen und das dann abends noch essen oder so. Also da gibt es ja auch nochmal so einen Mehrwert.
Absolut. Ja, ja. Nee, ganz genau. Und dementsprechend ist, also, ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche so Lebensrealitäten, sage ich mal. machen aber auch viele sich dann irgendwie aus der Kantine zum Beispiel, das ist ja auch ein klassischer Use Case von Vital, auch für die Betriebe, dass man sagen kann, okay, am Ende des Tages haben wir jetzt noch irgendwie hier 15 Hauptgerichte, ne, die wir eigentlich irgendwie wegschmeißen müssten. Ja, packen wir die doch ab sozusagen um 15 Uhr und bieten die zum reduzierten Preis den Mitarbeitenden an, um die quasi zu Hause als Abendessen zu konsumieren. Und durch die Flexibilisierung sozusagen der Arbeitswelt ist es auch immer häufiger so, dass Leute eben aus der Kantine Essen mit nach Hause bringen für die Familie. Und das ist natürlich genial, wenn wir dann an der Stelle da einen Beitrag dazu leisten, dass eben auch die Essensverschwendung minimiert wird und kein Food Waste entsteht.
Arbeitet ihr eigentlich auch mit Too Good To Go zusammen? Also weil das bringt mich jetzt gerade darauf, diese Antwort von dir.
Würden wir sehr gerne, sind da auch irgendwie gefühlt jedes Jahr auf der Internorga mit denen sozusagen dran. Im Grunde das, was fehlt, ist von deren Seite die Integration unserer API und wann das auf deren Product Roadmap sozusagen kommt, da haben wir wenig Einfluss drauf, aber das ist definitiv angedacht, weil es natürlich mega Sinn macht und das auch, also ich bin ja Psychologe auch und diese kognitive Dissonanz, die entsteht, wenn ich Food Waste vermeide, aber Einwegverpackungsmüll produziere, die möchte ich eigentlich mir selber und auch allen anderen gerne ersparen. Das heißt, es ist eigentlich ein absoluter No-Brainer, aber ja, leider müssen wir gerade noch ein bisschen drauf warten.
Vielleicht können wir ja mal ein bisschen was über euer Unternehmen, zu eurem Unternehmen erzählen. Also euer Team besteht aus wie vielen Leuten mittlerweile?
Wir sind 55 Kolleginnen und Kollegen.
Und größtenteils in Köln oder seid ihr eher remote aufgestellt?
Wir sind sozusagen klassisch Hybrid. Das heißt, wir haben Büros und ein großes Lager in Köln. Wir haben ein Büro in Berlin. Und ansonsten haben wir aber auch viele Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass wir ja die GmbH 2020 gegründet haben, kurz vor der ersten Corona-Lockdown und irgendwie der Schließung der Gastro. Und seitdem haben wir uns sehr, sehr gut entwickelt und haben die meisten Kolleginnen und Kollegen auch während der Corona-Zeit dann eingestellt. Und da war sozusagen die Location nicht unbedingt das wichtigste Kriterium. Und dementsprechend haben wir viele Kolleginnen auch teilweise sogar im Ausland, die eben an Vital mitarbeiten. Und das finde ich auch ganz, ganz schön und geht wahrscheinlich vielen Unternehmen so. Mittlerweile haben wir auch sehr, sehr gute Methoden gefunden, um sozusagen All-Hands-Meetings super interaktiv zu machen und gleichzeitig irgendwie viel Content rüberbringen zu können. Also da das funktioniert erstaunlich gut, diese Mischung aus Remote und vor Ort.
Da hattet ihr ja richtig gutes Timing, kurz vor Corona zu starten. Wie hatte euch das denn beeinflusst dann während dieser Zeit? War es deutlich schwieriger, mit den Restaurants in Kontakt zu kommen? Die hatten wahrscheinlich selber einige Probleme oder Themen, die sie dann lösen mussten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man gerade in der Zeit häufig auch Essen einfach abgeholt hat beim Restaurant und dass da eure Idee dann vielleicht auch zum ganz guten Zeitpunkt kam.
Absolut, also gutes Timing ist auch wirklich gutes Timing gewesen jetzt im Rückblick. Am Anfang muss man natürlich sagen, sah es nach extrem schlechtem Timing aus, weil irgendwie dann die Gastro zwei Wochen schließen musste und wir dachten so, oh nein, wir wollten jetzt gerade richtig durchstarten, was ist denn hier los? Und haben dann auch sozusagen da unseren Gastropartnern geholfen, die eigentlich keine Online-Bestellungen zum Beispiel angenommen haben vorher, das möglich zu machen und haben dann einfach versucht, da sozusagen auch helfen, mit unseren Kompetenzen zur Seite zu stehen. Und rückblickend war es für das Geschäft von uns natürlich ein Glücksfall, weil genau wie du sagst, irgendwann oder nach den zwei Wochen haben die Gastronomen wieder geöffnet, durften aber nur irgendwie außer Haus verkaufen. Das heißt, auf einmal war das Thema Verpackungen für Außerhausverzehr für ganz viele Betriebe, die sonst eigentlich keinen Außerhausverzehr angeboten haben, ein Riesenthema. Und dann beschäftigt man sich eben ganz mit einem ganz frischen Blick darauf, ob man jetzt Einwegverpackungen irgendwie rausballern möchte oder ob man nicht sozusagen Mehrweg anbietet. Und das hat unserem Geschäft absolut Rückenwind gegeben. Das heißt, wir haben viele coole Partner gewonnen und gleichzeitig eben auch unser Produkt sehr, sehr gut in Umlauf gebracht, weil einfach viele Leute auch von der konsumierenden Perspektive natürlich gemerkt haben, so, oh krass, ich hole mir richtig viel Müll ins Haus, wenn ich hier mit Einwegverpackungen mein Essen abhole. Und dementsprechend ist das Problembewusstsein gestiegen und auch die Nachfrage. Und das war natürlich eine sehr gelungene Kombination jetzt aus der geschäftlichen Perspektive.
Apropos Rückenwind, 2023 kam ja die Mehrwegpflicht. Das hat euch wahrscheinlich auch nochmal den nötigen den zusätzlichen Rückenwind gegeben. Wie stark hat euch das jetzt positiv beeinflusst oder wie gut, würdest du sagen, ist diese Mehrwegpflicht angekommen und wird sie bisher auch umgesetzt?
Ja, ich glaube, also es ist absoluter Rückenwind gewesen. Vor allem, also ich sag mal, als wir ursprünglich Vital gegründet haben, haben wir das völlig unabhängig von irgendwelchen möglicherweise kommenden Regulierungen abhängig gemacht. Und als dann das Kabinett beschlossen hat, es gibt eine Mehrwegangebotspflicht ab Januar 2023, haben wir schon gemerkt, wie sozusagen die Partnerbetriebe rund um den Stichtag immer mehr wurden. Also wir haben in der Zeit unser Partnernetzwerk mehr als verdreifacht und dementsprechend schon sehr stark von dieser Regulierung profitiert. Gleichzeitig, glaube ich, hat die Umwelt eigentlich noch nicht so richtig von dieser Regulierung profitiert. Also wenn man da irgendwie der zuletzt erschienenen Verpackungsmarktstudie glauben mag, dann haben wir zwar unseren Mehrweganteil in der Gastro mehr als verdoppelt, ja, aber er ist trotzdem nur von 0,7% im Jahr 2022 auf 1,6% im Jahr 2023 gestiegen. Und als Unternehmer sehe ich da jetzt vor allem das positive Potenzial, was wir noch für unser Wachstum vor uns haben, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das eben nicht bei 1,6% Mehrwegquote bleiben wird und dass da von verschiedenen Seiten, sei es jetzt irgendwie städtische Regulierung, die zumindest für den Veranstaltungsbereich sagen, wenn hier Veranstaltungen auf meinen Grundstücken stattfindet, dann muss das ausschließlich mit Mehrweg passieren, die irgendwie immer mehr kontrollieren jetzt auch die Gastronomie und die Umsetzung des Gesetzes auch einfordern. Das heißt, da wird sich noch ganz viel tun und ich bin weiterhin fest davon überzeugt, egal in welche wissenschaftliche Studie man guckt, die jetzt nicht von irgendwelchen Lobbyorganisationen finanziert sind, dann ist Mehrweg da die ökonomische und ökologische vorteilhaftere Lösung im Vergleich mit Einweg. Das heißt, ich bin sehr überzeugt, dass sie zwangsläufig auch der Standard wird. Und ob es jetzt irgendwie 2025, 26, 27 oder wann der Fall sein wird, das werden wir sehen. Und da sind wir aber, sage ich mal, auf einem guten Weg, unseren Teil dazu beizutragen, dass es eben immer einfacher ist, immer bequemer und immer mehr Spaß macht, auch Mehrweg als Standard einzuführen.
Was glaubst du, woran das liegt, dass es noch so gering ist? Ist das noch eine Frage der Akzeptanz bei den Restaurants?
Also ich glaube, das liegt an uns. Ne? Wir sind alle Menschen, wir sind irgendwie Gewohnheitstiere. Wir merken jedes Jahr an Silvester oder dann in den Wochen danach, wie schwer es uns fällt, Verhalten zu verändern. Und das gilt sowohl für die Konsumierenden als auch für die Mitarbeitenden in den Gastronomiebetrieben. Also das heißt, obwohl es diese Angebotspflicht gibt, also die Gastronomie das vorhalten muss, das auch gleich prominent präsentieren muss wie Einweg, ist es trotzdem so, in den täglichen Abläufen gibt es halt Routinen, wo die Mitarbeitenden halt eben zum Einwegbecher greifen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist schon eine echte Herausforderung, das Stück für Stück zu ändern und eben auch die wirtschaftlichen Vorteile von Mehrweg sichtbar zu machen und die anderen Vorteile natürlich auch. Und da sehe ich, dass sozusagen auch auf dieser betrieblichen Seite das Thema Switching-Kosten natürlich eine Rolle spielt. Und man da sieht, gerade wenn man sich die großen Fastfood-Läden anschaut, ja, ist ja völlig absurd, dass so ein McDonald's darf in Frankreich Einweg nicht mehr für den Vorortverzehr nutzen. Das heißt, da müssen sie Mehrweg anbieten für den Vorortverzehr. In Deutschland darf McDonald's aber schön weiter Einweg für den Vorortverzehr benutzen. Gleichzeitig müssen sie aber Mehrwegbecher anbieten, wenn du dir deine Coke oder deinen Kaffee mitnehmen möchtest. Und das ist für die natürlich ein großer Aufwand, Einweg- und Mehrweg-Parallelprozesse in ihrer Küche zu haben. Und dementsprechend gibt es da einfach große Switching-Costs, wenn man sagt, okay, hier, wir müssen jetzt aber mehr Weg zum Standard machen. Aber genau das muss der Weg sein und die Incentivierung für McDonald's, diese Switching-Costs auch zu tragen und zu investieren in den Wechsel auf Mehrweg, die kriegen wir natürlich hin, indem A, die gesetzlichen Regelungen Mehrweg immer weiter pushen und B, wir Konsumierenden auch immer mehr Mehrweg einfach einfordern. Und das ist ja auch so ein bisschen Ziel des Gesetzes gewesen, den Konsumierenden die Möglichkeit zu geben, wirklich darauf zu bestehen und notfalls eben ihre eigene Mehrwegverpackung mitzubringen, die dann befüllt wird. Und das sollten wir auch wahrnehmen, um diesen Transformationsprozess irgendwie zu beschleunigen.
Aber du
und dann
du würdest ja, schon ganz klar sagen, dass der wirtschaftliche Vorteil für die Unternehmen gegeben ist, wenn die Mehrweg nutzen. Also das heißt, wenn sie mit Weite zum Beispiel zusammenarbeiten, also, ist das für sie günstiger, als wenn sie jetzt Einwegverpackungen benutzen.
Ja, also das kann man definitiv so sagen. Ich glaube, es gibt Ausnahmen wie so ein McDonald's oder andere, die halt in riesigen Volumina Einwegverpackungen einkaufen. Ja, mit den Preisen können wir nicht mithalten als Mehrweganbieter. Aber für alle anderen, und das sehen wir auch bei vielen unserer Partner, die gerne gut 30 oder sogar noch mehr Prozent Verpackungskosten sparen mit Weitel. Und dementsprechend sind es keine wirtschaftlichen Gründe in dem Sinne, die dann dagegen sprechen, sondern es ist einfach ein Prozess, wo ja, Verhalten geändert werden muss, wo Prozesse angepasst werden muss, wo wir irgendwie Stück für Stück uns eben jetzt von 0,7 auf 1,6 und dann demnächst hoffentlich 3, irgendwas und dann 10 und ne, dass wir uns da schön weiterentwickeln bei der Mehrwegquote und da müssen wir alle anpacken.
Ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass es so ein bisschen eine Rolle spielt, was das Essen für eine Qualität hat. Also wenn man jetzt bei McDonald's essen geht, dann hat man vielleicht weniger Anspruch, da noch den letzten Restburger, den man vielleicht nicht geschafft hat, noch zu verwahren, als wenn man jetzt in einem etwas gehobeneren Restaurant oder einfach ein qualitätsvolleres Essen sich kauft. Dann will man sich das halt vielleicht auch noch für zu Hause mitnehmen. Aber bei so einem Fastfood-Restaurant, ja, da ist vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euren Kunden aussieht, aber ihr habt wahrscheinlich ja auch dann eher Kunden im Bereich nicht Fastfood, sondern halt so etwas qualitätsvollere Essen, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Wie sieht das bei euch aus?
Ja, ich glaube, diesen Zusammenhang, den stellen viele her, ne? Dass sozusagen, also nicht nur die Essensqualität, sondern auch, sage ich mal, die Qualität oder die Werte des Gastronomiebetriebs dahinter. Ja, also wir sehen das schon in unserem NutzerInnenverhalten. Also wir haben jetzt so 600.000 registrierte Nutzer in der Vital-App. Also schon echt eine ganze Menge. Und da sehen wir eben auch dieses Verhalten, wenn die irgendwo in einer anderen Stadt sind, wo sie eben nicht ihre klassischen Lieblingsläden sozusagen haben, dann schauen sie in der Vital-App nach, welche Gastronomiebetriebe sie denn dort ausprobieren wollen. Weil sie eben wissen, die haben gute Qualität beim Essen, die haben irgendwie ein ähnliches Werteset und da können sie sich darauf verlassen, dass sie sozusagen da auch die Erfahrungen machen können, die sie machen wollen. Und klar haben wir auch Kentucky Fried Chicken und andere Fastfood-Ketten als Partner. Das ist auch gut so. Ja, also wir schätzen die auch als Partner total, weil wir sie ja auch auf diesem Weg Mehrweg zum Standard machen, begleiten und sie jetzt da mit uns die ersten Erfahrungen sammeln. Aber das sind nicht die Top-Seller, weil eben deren Kunden jetzt nicht die sind, die als erstes sagen, juhu, mir ist das Wichtigste, dass ich mit meinem Essen keinen Verpackungsmüll kreiere. Und ja, von daher sehe ich diesen Zusammenhang absolut und ich kenne die wenigsten, die irgendwie ihren halben Burger oder die letzten Pommes aus dem Fastfood-Laden noch aufbewahren und nach Hause tragen. Das heißt,
eure App fungiert ja, dann so ein bisschen als Roadmap für Nutzer die oder Konsumenten, die halt gerne irgendwie bei Restaurants essen, die so ein bisschen ihren eigenen Zeitgeist mitbringen oder so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch haben. Und ja, das ist natürlich irgendwie so ein Nebeneffekt, ne?
Absolut. Und es ist ja auch, ist ja auch wirklich so, dass das Mehrweg da gut funktioniert, wo es genau zur Gastro-Brand passt, wo es zum Team passt. Ne? Also das hat einen riesen Einfluss, ob das Team sozusagen Vital-Fan ist im Laden. Weil wenn das der Fall ist, dann kannst du dir sicher sein, dass es extrem gut angenommen wird von den Gästen. Und das ist schon ein wichtiger Faktor. Und dementsprechend wissen sozusagen die Gäste auch, wenn ich jetzt in einer anderen Stadt bin und ich gehe in das Restaurant, dann habe ich da auch mit Leuten, mit einem Team zu tun, die sozusagen auch ähnliche Werte vertreten wie ich selber und wo ich mich wahrscheinlich sehr wohl fühle und irgendwie gutes Essen genießen kann.
Eine Sache würde mich nochmal interessieren. Ich glaube, was ja bei euch auch nochmal besonders ist, dass ihr sozusagen pfandfrei seid. Ja, also es gibt andere Anbieter, wo ich dann irgendwie einen Euro für den Kaffeebecher noch zusätzlich bezahle und wenn ich den zurückbringe, kriege ich den Euro wieder zurück. Das scheint ja bei euch direkt am Anfang so eine Entscheidung gewesen zu sein, direkt bei der Gründung mit diesen Stempelkarten zu arbeiten, das Ganze auch ein bisschen digitaler vielleicht noch aufzustellen. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was zu dieser Entscheidung sagen, wie ihr auf die Idee gekommen seid.
Ja, also wir haben uns sozusagen dem Thema Kreislaufwirtschaft und Mehrwegsysteme sehr konzeptionell gewidmet und haben festgestellt, okay, das, was wirklich wichtig ist, ist eben Systemeffizienz. Ne? Also, dass man möglichst wenig Behälter im System hat, dass die schnell rollieren, schnell wieder benutzt werden. Und dann haben wir uns das Fun-Konzept angeguckt und haben gemerkt, so, das zahlt da eigentlich gar nicht drauf ein. Ja? Ich kriege den gleichen Fun-Betrag wieder, egal ob ich den Behälter morgen zurückbringe oder in einem Jahr. Psychologisch habe ich das Gefühl, ich habe den Behälter gekauft, weil ich habe ja das Pfand bezahlt. Also kann ich ihn auch bei mir im Schrank stehen lassen oder den irgendwie als Stifterhalter benutzen.
Da fühle ich mich gerade ertappt.
Es gibt ganz viele.
Da habe ich so ein paar Recap-Becher zu Hause, die als Zahnbürstenbecher fungieren.
Ja, sorry, bitte bring sie zurück. Das ist, das ist echt nicht sozusagen, wofür wir sie benutzen sollten. Aber das ist genau das Problem von Pfandsystemen. Im Vergleich zu digitalen Mehrwegsystemen wie uns eine wahnsinnig schlechte Rücklaufquote, lange Rücklaufzeiten und dementsprechend auch viel zu viele Behälter im System. Und da bieten wir eben einen deutlichen Effizienzvorteil. Hinzu kommt auch für die Betriebe, ist das total nervig mit dem Pfand, ja, das heißt, du musst irgendwie dann ständig irgendwie Geld ausbezahlen, deine Behälter, die im Lager stehen, sind echtes Geld wert, das heißt, da gibt es auch eine gewisse Diebstahlgefahr, weil man sie halt an der nächsten Ecke ja zu Geld eintauschen kann, du hast, wenn du Bestellungen annimmst, wo Leute digital bezahlen, zahlst du Transaktionsgebühren auf den Pfandbetrag, dann kommt der Mensch aber in den Laden zurück und dann gibst du eben halt das Bargeld zurück, da gibt es dann keine Transaktionsgebühren. Das heißt, Pfand erzeugt eigentlich jede Menge Kosten, ohne echten Wert zu schaffen, weil den Wert, den wir glauben, dass der Pfandbetrag schafft, nämlich die Motivation, das zurückzubringen, die können wir eben ganz leicht auch ohne Pfand sozusagen und sogar noch besser ohne Pfand erzeugen. Und dementsprechend sind wir keine Fans von diesem Pfandkonzept, ja? Zumal das ja auch sehr individuell ist, ab wann Pfand eine Hürde ist. Ja? Also die einen können sich das halt leisten, auch irgendwie 2-3 Euro Pfand für einen Kaffeebecher zu zahlen. Bei den anderen klappt es gerade mal so mit dem 1 Euro und für wieder andere ist vielleicht der 1 Euro Pfand auch schon zu viel und hält dementsprechend Leute davon ab, Mehrweg zu nutzen. Und deswegen finden wir, Mehrweg sollte kostenlos nutzbar sein. Und es gibt auch nicht den perfekten Pfandbetrag. Ja? Dann kommt irgendwie die Inflation, die frisst den auch dann Stück für Stück auf. Du hast Schwierigkeiten da irgendwie auf einmal einen neuen Pfand sozusagen zu etablieren. Ja? Also das ist schon, bringt dir eigentlich nur Probleme für wenig, was sie zur Lösung oder zum Positiven beitragen. Und dementsprechend war das eine sehr bewusste Entscheidung von uns gegen Pfand. Und da stehen wir auch voll dahinter, weil wir eben sehen, dass die Rücklaufquoten und die Rückgabezeiten so gut sind, wie sie das sind im offenen System. Jetzt muss man sagen, wenn man bei uns ins Eventgeschäft guckt, ist es teilweise was anderes, ja, weil da sind ein Stück weit andere Behälter im Spiel. Ne? Da gibt es keinen Deckel zum Beispiel für den Behälter. Die wenigsten nehmen sich beim Event irgendwas mit, weil sie es nicht geschafft haben und wollen es dann am nächsten Tag nochmal essen etc. Und auf Events überlassen wir es den Veranstaltenden zu entscheiden, wie sie das Mehrwegsystem nutzen wollen. Das sind, wie gesagt, andere Behälter. Das heißt, die sind separiert von unserem offenen System mit den Gastronomiebetrieben. Und da kann es dann sein, klassisches Beispiel, Corporate Sommerfest, Corporate Christmas Party. Wenn du nichts fürs Essen, nichts für die Getränke zahlst, zahlst du auch keinen Pfand. Das ist dann Vertrauensbasis. Es wird dir leicht gemacht, sozusagen das Mehrweg loszuwerden, wenn du die Veranstaltung verlässt. Und dann übernimmt der Arbeitgeber in dem Zuge auch das Risiko, dass möglichst wenig Behälter verloren gehen. Dann gibt es andere Beispiele, wie irgendwie zum Beispiel die Fanfeste zur Europameisterschaft jetzt, wo wir sozusagen das Mehrweg stellen und das Mehrwegsystem bieten. Da ist es so, dass man ganz normal analog Pfand bezahlt. Das heißt, da trinkt man dann aus Weitelbechern und hat dafür Pfand bezahlt. Und auf der OMR zum Beispiel, also dem Online-Marketing-Rockstar-Festival in Hamburg, auf der Messe, da wird es so sein, dass das komplett digital abgewickelt wird. Das heißt, die nutzen diese Festival-Bändchen also digitalen Festival-Armbänder von GET, heißen die, glaube ich, Global Events Technologies oder so ähnlich. Und da zahlt man im Grunde mit dem Wristband zahlt man den Pfand und bei der Rückgabe kriegt man das dann auch auf das Wristband zurückgebucht.
Aber diese ganze Eventbranche ist bei euch jetzt auch noch relativ neu, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also ich hatte mal so eine Pressemitteilung dazu gelesen.
Genau, also das ist sozusagen, kann man sich so vorstellen, viele, die Vitalschalen kennen, die kennen die QR-Codes. Das ist sozusagen unser erster Weg gewesen, die Behältnisse zu serialisieren und jedem Behältnis wirklich eine eigene ID zu geben, sodass es ausleihbar wird wie ein Buch aus der Bücherei. Jetzt hat man in der Gastro bei Restaurants und Kantinen, kann man da sehr gut auch einzelne Behälter scannen, weil selbst wenn ich mal irgendwie für mein Team was hole, dann hole ich irgendwie vielleicht 5 bis 8 Behälter. Das heißt, das sind eher kleinere Mengen. So. Das, was man auf Events hat, aber da gehen ja irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Bier die Sekunde an den verschiedenen Ständen irgendwie über den Tresen. Wenn man da jetzt sagt, das Personal müsste jeden Behälter irgendwie manuell per QR-Code scannen, wäre das relativ zeitaufwendig und auch die Rückgabe wiederum ist auch sozusagen dann relativ zeitaufwendig. Das heißt, für so große Volumina braucht man eine andere Tracking-Technologie und dazu nutzen wir RFID. Und diese Fähigkeit haben wir sozusagen letztes Jahr entwickelt und eben dementsprechend auch erst letztes Jahr angefangen, mit Events zusammenzuarbeiten. Und das ist das, was jetzt aber gerade sozusagen immer stärker nachgefragt wird, weil du durch das individuelle Tracken der Behälter massiv Wert schaffst für die Veranstaltenden, weil die sich echt Personalkosten einsparen können. Die haben viel, viel weniger Stress an jedem Punkt quasi, wo früher Pfandbecher übergeben wurden und du immer nachzählen musstest, weil auf einmal irgendwie 2000 Euro Pfandwert den Platz wechselt. Und jedes Mal gibt es da irgendwie Betrugsrisiko und Sonstiges. Das kannst du alles komplett rausnehmen und sehr transparent Übergaben von Behältnissen und so weiter transparent nachweisen. Niemand muss mehr manuell zählen, auch nachher im Spülzentrum muss nicht manuell gezählt werden, da sparst du dir auch wieder massiv Personalkapazitäten. Das sind genau die Vorteile, die wir der Eventbranche bringen und die bringen wir ihnen, weil wir das jetzt eben auch können und das konnten wir in der Vergangenheit nicht und jetzt freuen wir uns da, einen ganz neuen Kundenkreis zu erschließen und vor allem einen Kundenkreis zu erschließen, wo man richtig viel Impact schafft, weil das ist ja Wahnsinn, was auf so Großveranstaltungen irgendwie in kurzer Zeit an Müll produziert wird, wenn sie mit Einweg funktionieren.
Ja, total. Und auch, wie viele Leute halt dann von euch erfahren, ne? Also da steht ja dann wahrscheinlich auf den Behältnissen auch Recap, sage ich jetzt schon, Weite drauf. Sorry. Das war jetzt.
Das müssen wir schneiden.
Also auf dem Handy steht auf jeden Fall ja Weitel drauf. Das war, weil ich die zweite Frage schon im Kopf hatte. Sorry. Und dann macht ihr ja auch gleichzeitig super viel Werbung für euch auf solchen Events. Und ich könnte mir vorstellen, der Eventveranstalter spart auch Arbeitszeit im Sinne von Müll einsammeln. Also ich glaube, die meisten schmeißen ihren Müll bei solchen Events halt leider ja auch irgendwie sonst wohin. Die Mülleimer sind häufig überfüllt und all das wird ja reduziert und. Ja, also super cool, dass ihr da diese Branche
absolut,
jetzt für euch entdeckt habt.
Also,
oder erforscht und dann auch jetzt euch selber erarbeitet habt, wahrscheinlich da mit diesem neuen System, ne?
Absolut. Und man spart sich auch die Müllgebühren. Also das hat echt jede Menge Vorteile für die Veranstaltenden. Und irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen. Fällt mir vielleicht wieder ein.
Was mich dann aber nochmal interessieren würde, wie seid ihr eigentlich auf euren Namen gekommen? Weil der ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich mit dem Y. Gab es da eigene Geschichte zu oder habt ihr einfach gewürfelt und das war's dann?
Ja, nee, also die Überlegung war da schon, dass wir wollten definitiv keinen Behältertypen im Namen haben. Also, ne, weil wir sehen uns auch nicht als Behälterexperten oder so. Also ja, unser System generiert jede Menge Daten, die man wunderbar nutzen kann, um sozusagen das Behälterdesign zu optimieren und so weiter. Und das stellen wir auch gerne zur Verfügung. Aber das, was unsere Kompetenz ist, ist wirklich dieses Betriebssystem. Wir organisieren effiziente zirkuläre Wertschöpfungsketten und haben eben mit B2C-Mehrwegverpackungen angefangen im Essensbereich. So. Also das heißt, unsere Software kann eigentlich noch viel, viel mehr und hat auch den Anspruch, irgendwann noch viel, viel mehr Bereiche sozusagen des Lebens der Kreislaufwirtschaft zu organisieren. Und was wollen wir sein? Wir wollen eine Vitalfunktion für den Planeten übernehmen, nämlich sozusagen die Reduktion von Einwegverpackungsmüll und überhaupt diesem linearen Einwegkonzept. Und so sind wir dann über verschiedene Brainstormings und Online-Tools und so weiter sind wir dann irgendwann bei Vital gelandet, haben dann am Anfang häufig gehört, so ja, klingt irgendwie wie eine Hautcreme oder nächste Müsli, aber wir sind weiterhin auch sehr begeistert von dem Namen, weil er eben international sehr gut funktioniert. Wir sehen Deutschland als das beste Land, um Mehrweg voranzutreiben, aber gleichzeitig auch das Konzept als absoluten Export-Produkt. Und dementsprechend sind wir sehr zufrieden. Und wenn man an Vital oder Vital denkt, dann denkt man in der Regel auch an irgendwas, was in Bewegung ist. Und das passt eben auch sehr, sehr gut in unser Konzept, weil eben unsere Behälter sollen sich bewegen, sollen benutzt werden. Und halt nicht irgendwo rumstehen.
Apropos international.
Ja, mein Kollege hat auch mal.
Apropos ja, Internationalisierung, bitte, weil du jetzt gerade sagtest, ja, Deutschland ist schon ein gutes Land, um alles erstmal einzuführen, aber ihr sprecht ja auch schon über andere Länder. Wie sind da denn eure Pläne für die Zukunft? Was habt ihr da vor in den nächsten Jahren?
Ja, also wir fokussieren uns schon sehr, sehr stark auf Deutschland, weil wir eben hier sehen, dass wir am schnellsten vorankommen und am schnellsten von den irgendwie 1,6% Mehrwegquote auf eine gute zweistellige Mehrwegquote kommen. Das heißt, das ist schon ganz klar der Fokus. Gleichzeitig haben wir diesen Anspruch, das Problem global anzugehen, global zu lösen und haben auch das Selbstbewusstsein zu sagen, wir glauben, die beste Lösung dafür zu haben und das beste Tech-Produkt. Und dementsprechend versuchen wir so schnell wie möglich auch einen möglichst breiten Fußabdruck auf dem Planeten sozusagen zu hinterlassen, was die Möglichkeit der Vital-Nutzung angeht. Das heißt, wir sind sehr stolz, schon jetzt sagen zu können, dass du dir irgendwie in Mexiko einen Kaffeebecher ausleihen kannst und den dann in Frankfurt am Flughafen zurückgeben kannst. So, und das ist nach 4 Jahren irgendwie Tätigkeit schon super, super cool. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen das durch die Zusammenarbeit mit lokalen Franchise-Unternehmerinnen. Ja? Das heißt, wir schauen in andere Märkte überall. Also das ist einfach sehr offensichtlich, dass Einweg kein zukunftsfähiges Konzept ist. Das sehen Menschen überall auf der Welt. Und dann gibt es auch die Engagierten, die sagen, okay, und ich möchte mich dem verschreiben, ich möchte dagegen was tun. Und mit diesen Menschen verbinden wir uns und die lizenzieren dann im Grunde unsere Marke, unsere Technologie, um dann lokal ein Vital-System aufzubauen, das mit unserem großen System kompatibel ist. Und so sind wir halt zum Beispiel schon jetzt in Mexiko, in Norwegen, in Schweden, in Irland, in Luxemburg, in Polen, in Bulgarien, in Ungarn. Also wir sind schon in ganz vielen Ländern sozusagen verfügbar, dank dieser lokalen Unternehmer, die aber halt auch sozusagen viel, viel schneller am Markt sein können und extrem von unserem Wissen und unserer Tech profitieren. Und dementsprechend ist dann für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Und so schaffen wir das auch schon jetzt irgendwie in 16 Ländern aktiv zu sein.
Cool. Habt ihr auch das Gefühl, dass sich so eine Community darum bildet? Also häufig, wenn wir Lösungen gegen Food Waste interviewen, dann sind das Leute, die kommen aus irgendwelchen Foodsharing-Netzwerken. Die haben also im Grunde schon so eine Community vorher gehabt. Aber selber bauen die auch ganz stark auf Leute, die dann helfen, irgendwelche Gemüsegeschichten auf dem Acker selber zu sammeln und dann in den Supermarkt zu bringen beispielsweise. Das war unser letzter Podcast. Und ich erinnere mich an eine Situation, dass ich auf Jüst im Urlaub war. Und da war ich in der Milchbar und das war der einzige Laden, der dort damals Weitel eingesetzt hat. Und die hatten das, glaube ich, noch nicht ganz so lange, aber ich bin da wie selbstverständlich mit meiner App hingegangen und die haben mich mit ganz großen Augen angeschaut, weil ich wahrscheinlich so mit einer der ersten war, der es überhaupt da genutzt hat. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Community euch auch einen gewissen Rückenwind gibt oder wenn man das dann im Urlaub wirklich nutzen kann, dass das dann auch nochmal einen Mehrwert bringt.
Absolut, und das sehen wir auch irgendwie auf LinkedIn und Instagram, dass wir es geschafft haben, da eine echte Community zu kreieren, und das ist natürlich wahnsinnig toll, weil das ist ein riesiger Transformationsprozess, ja, also sozusagen, da ist auch die Gastronomie ja nur eine klitzekleine Branche, die irgendwie gerade den Weg von der linearen in die Kreislaufwirtschaft gehen muss, und dementsprechend sind da alle helfenden Hände und Great Minds gefragt, diese Community irgendwie weiterzutreiben und das Thema weiterzubringen und dafür zu sorgen, dass wir eben, ja, immer mehr von Einweg auf Mehrweg wechseln.
Wie ist deine persönliche Einstellung zum Thema Mehrweg, oder war sie immer so, wie sie heute ist, oder hat sich da viel geändert in den letzten Jahren durch dein eigenes Unternehmen? War dir das Thema Nachhaltigkeit immer schon so wichtig, oder ist das eher so durch die Tätigkeit auch bei der Boston Consulting Group entstanden? Wie würdest du da deine persönliche Motivation so ein bisschen beschreiben oder auch die Entwicklung deiner persönlichen Motivation?
Ja, also wie gesagt, ich bin schon sehr angetrieben dadurch, Unternehmertum als Werkzeug zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Das ist dann auch sozusagen bisher jetzt bei den beiden Malen ein anderes gesellschaftliches Problem oder eine gesellschaftliche Herausforderung gewesen. Ich glaube, wenn ich so auf mein Leben gucke, dann verhalte ich mich schon an sehr vielen Stellen sehr, sehr nachhaltig. Und beim ganzen Thema Verpackung habe ich jetzt einfach quasi berufsbedingt sozusagen absolut natürlich ein Auge drauf. Aber ich sag mal, Mehrwegflaschen gehörten schon immer zum klassischen normalen Alltag irgendwie bei mir zu Hause. Und das ist auch genau das, wo irgendwie viele Deutsche sozusagen dann die Schnittmenge zu uns haben, wo man sagen muss, dass in den internationalen Märkten halt der Weg doch noch ein bisschen weiter ist. Da ist das Konzept Mehrweg noch nicht so stark bekannt, noch nicht so stark verstanden, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dementsprechend glauben wir halt auch daran, dass das hier irgendwie ein besonders guter Markt ist, um die bestmögliche Lösung aufzubauen. Und ich achte auf jeden Fall schon darauf, auch mich im Alltag nachhaltig zu verhalten.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserer allerletzten Frage, Tim. Wir kommen jetzt langsam zum Ende vom Podcast. Und was wir all unsere Gäste immer fragen, ist, ob sie einen Tipp für ein gutes Resteessen haben oder was sozusagen ihr Lieblingsrezept ist, um dann auch Food Waste zu vermeiden.
Also, was ich gerne mit irgendwie Nudeln mache, die übrig geblieben sind, ist anbraten, Spiegelei drüber und dann einen kleinen Schuss Maggi und dann ist das mein Restessen.
Das hört sich gut an.
Das klingt wirklich köstlich.
Klingt super gesund, oder? So richtig
das
viel Gemüse.
Das hört sich
an, als
wenn auch Kinder das gerne mögen.
Absolut.
Das kann man auf jeden Fall in jeder Familie anwenden, glaube ich.
Yes, das kann ich bestätigen.
Ja, cool. Ja, wir bedanken uns erstmal ganz herzlich für deine Zeit und die super spannenden Hintergründe und Einblicke in die Welt von Weitel. Wir hoffen natürlich, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch nochmal zusätzlich inspiriert wurden, Weitel vielleicht zu installieren, die App runterzuladen oder auch speziell Restaurants rauszusuchen, wo man halt Weitel nutzen kann. Und freuen uns erstmal, dass du hier bei uns im Podcast warst. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an euch.
Uns auch. Vielen Dank, Tim. Tschüss.